Ja, jetzt muss ich euch in einer kleinen Hinsicht enttäuschen. Ja. es wurde schon jetzt öfters daran erwähnt, ja, Predigt heute und so. Und da habe ich so überlegt, nee, denn Predigt ist das heute nicht. Heute ist das eher ein, ich möchte mal sagen, ein Sachvortrag. Geschuldet ist es dem Umstand, dass ich ein Sachvortrag, ne, zur Bibel, es kommt sogar Bibelverse vor, aber geschuldet dem Umstand, dass man für eine Predigt natürlich auch eine gewisse innere Haltung haben muss und auch die Ruhe haben muss, das vorzubereiten. Und ich hatte das tatsächlich nicht. Es ging einfach nicht. Also habe ich mich dann in Anführungszeichen gerettet, indem ich überlegt habe, was kann ich anderes Nützliches vortragen, was uns auch, ja, ausrüstet, muss man schon sagen, für die kommende Zeit. Und dann habe ich überlegt, ich habe eine Idee. So, und ihr könnt das dann nachher mal bewerten. Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Wir sind vor Gericht. Wir müssen uns ja entweder verteidigen, wir stehen unter Anklage, oder aber wir möchten unsere eigenen Interessen irgendwie durchbringen. Da ist irgendwas Wichtiges, was wir durchbringen müssen, vor Gericht, vor anderen. Die Beweise werden geprüft. Was brauchen wir in diesem Fall? Nun ja, meistens Dokumente. Dokumente, die unsere Unschuld beweisen, oder Dokumente, die bewirken, dass wir unsere Sache durchbringen können. Dabei werden wir wahrscheinlich nicht die Originale irgendwelcher Dokumente zur Verfügung haben, sondern wir werden nur Kopien in der Hand halten oder vielleicht sogar Kopien von Kopien. Das macht aber nichts. Das ist fast immer so vor Gericht. Ganz selten hat mal jemand irgendein Original in der Hand, sondern es sind meistens Abschriften. Diese Kopien, die müssen natürlich den Eindruck erwecken, dass sie auch echt sind, sonst würden sie uns gar nichts nützen. Also die Unterschriften müssen stimmen. Die Daten auf diesen Dokumenten müssen nachvollziehbar sein. Der Briefkopf muss echt sein. Wenn wir das tatsächlich in der Lage sind, durchzubringen oder zu beweisen, dann haben wir schon noch nicht wirklich gewonnen. Wir haben dann vielleicht schon viel gewonnen, aber wir haben noch nicht alles gewonnen. Denn selbst wenn wir echte Dokumente zur Hand haben und uns geglaubt wird, kann immer noch was ganz Blödes passieren, mit dem wir ganz böse auf die Nase fallen können. Nämlich, dass es noch andere Dokumente gibt, die auch echt sind, die ein ganz anderes Bild auf die Sache werfen. Ich könnte ja aus irgendeinem Dokumentenstapel mir nur die raussuchen, die meine Ansicht irgendwie unterstützen, und die anderen lasse ich weg. Oder man hat mich nur entsprechend informiert und ich glaube nun vollständig informiert, meiner Sache sicher vor Gericht erscheinen zu können. Und das Ergebnis ist aber, dass ich scheitere. Ich muss also auch wissen, ob es vielleicht noch andere Dokumente gibt mit einem vielleicht anderem Inhalt, die auch echt sind. Worauf läuft das alles hinaus jetzt? Wir, denke ich mal, wissen das schon. Es läuft hinaus auf die Bibel. Wenn wir die Bibel in der Hand halten, haben wir auch nur eine Kopie einer Kopie einer Kopie in der Hand. Mit der Bibel versuchen wir, unser Leben auszurichten, so wie Gott es wünscht. Mit der Bibel versuchen wir, Menschen von dem Plan Gottes zu überzeugen, von seinem Weg. Mit der Bibel verteidigen wir uns möglicherweise, wenn unser Glaube in irgendeiner Weise ja ausgefragt wird oder angegriffen wird. Und was haben wir in der Hand, wenn wir uns dann verteidigen? Kopien von Kopien von Kopien. Wir haben keine sogenannten Autographen in der Hand. Dieses Wort habe ich auch erst neu gelernt. Autographen, das sind eben eigenhändige Handschriften, selbst verfasst von dem Verfasser. Zum Beispiel Autographen, Handschriften von berühmten Leuten, die Wichtiges geschrieben haben oder Schönes geschrieben haben, wie zum Beispiel Mozart oder Schiller, Kant, vielleicht eines Tages Helmut Schmidt, oder eben von Paulus. Aber so etwas gibt es nicht. Wenn kein Wunder passiert, dann sind tatsächlich alle Originale, alle Autographen, in denen die Bibel oder durch die die Bibel entstanden ist, längst zu Staub zerfallen. Das, was wir heute in der Hand halten, ist das Ergebnis endloser Kopiervorgänge, einiger Kopiervorgänge oder vielleicht weniger Kopiervorgänge. Doch wie groß ist die Ähnlichkeit mit dem Original? Das ist die entscheidende Frage und sie wird immer wieder ja gestellt. Und wir kennen Menschen, die uns dann vorwerfen, ja, das ist ja so oft kopiert worden, daran kannst du gar nicht glauben. Warum tust du das? Und dann müssen wir uns die Frage stellen, ja, warum tun wir das? Haben wir das schon mal geprüft? Können wir das so wenigstens abschätzen, wie gut die Bibel uns überliefert wurde? Wir richten unser Leben darauf aus und müssten deswegen uns unserer Sache doch eigentlich sehr sicher sein. Wir müssen uns auch sicher sein, dass es nicht vielleicht noch andere Evangelien gibt, die von der Kirche damals unterdrückt wurden und die ein ganz anderes Bild auf den Jesus werfen, auf den Plan Gottes, der uns heute vermittelt wird. Auch das müssten wir in der Lage sein zu wissen und auch zu beweisen. Nun, wir betrachten heute nur das Problem der Kopie, der Kopie, der Kopie. Dieses Problem ist natürlich ein Problem, keine Frage. Durch eine Kopie wird ein Dokument nicht besser. Heute hat man das Glück, dass man digital kopieren kann. Da kann tatsächlich verlustfrei die Information weitergegeben werden. Aber wenn man handschriftliche Kopien erstellt, das sind ja in dem Sinne keine Kopien, wie wir sie heute verstehen, dann kann schon mal was passieren. Irgendwie ein Buchstabe verwechselt werden, die Schrift bleicht aus. Alles Mögliche ist da denkbar. Das ist ein Problem nicht nur der Bibel, sondern aller Dokumente der Antike. Und die Antike können wir, je nachdem, wie man das sieht, eingrenzen in der Zeit von vielleicht 600 vor Christus bis 500 nach Christus. Also alle alten Handschriften, die uns Auskunft geben über diese Zeit damals, bringen dieses Problem mit sich, dass es immer nur Kopien sind. Es gibt auch dort, jedenfalls kenne ich keine Autographen. Wenn wir zum Beispiel mal bekannte Schriften des Altertums der Antike betrachten, zum Beispiel von Tacitus, seine Werke über die römische Geschichte. Tacitus war ein Geschichtsschreiber, der um 116 unserer Zeit seine Werke niederlegte. Dann sind von seinen Werken 6 Bücher erhalten, allerdings aus einer Kopie aus dem Jahre 850, also gut 750 Jahre nach der Niederlegung der Originalhandschrift. Einige Werke von ihm sind leider ganz verloren gegangen und ein Teil seiner Werke ist erhalten, aber aus einer Kopie aus dem Jahre 1100, also 1000 Jahre nach Niederlegung der Originalhandschrift, wurde diese Kopie von einer Kopie wahrscheinlich kopiert oder abgeschrieben. Ganz ähnlich verhält es sich mit Josephus. Sein Bericht über die jüdischen Kriege ist ein relativ weit verbreitetes Buch, auch heute noch. Und es existieren nur 9 Abschriften in der Sprache, in der sein Werk original damals abgefasst wurde, in Griechisch, aus dem Jahre 1100. Man sieht auch hier 1000 Jahre zwischen Niederlegung der Schrift und der uns am besten erhaltenen ältesten Kopie. 1000 Jahre, eine lange Zeit. Es gibt allerdings bei Josephus noch eine Handschrift oder ein Manuskript in lateinischer Sprache aus dem 4. Jahrhundert, also ungefähr so 300 Jahre nach Niederlegung der Originalhandschrift, allerdings nicht in Originalgriechisch und bei der Übersetzung in eine andere Sprache, naturgemäß, können größere Veränderungen passieren, als wenn ich etwas in der Sprache abschreibe, in der es auch geschrieben wurde. Wenn wir uns jetzt so also zurücklehnen und betrachten so diese Dokumente, ich habe nur 2 ausgewählt, aber sie stehen stellvertretend für viele andere Werke aus der Antike, dann stellen wir fest, nur eine dünne Spur reicht von diesen Dokumenten rüber zu uns. Und wir fragen uns natürlich, ist das mit der Bibel denn genauso? Das ist auch so eine dünne Spur, die zu uns reicht. Und wir können das jetzt nicht alles im Detail untersuchen, da würden wir hier so einen Berg an Dokumenten vorfinden. Und das zeigt ja schon die Antwort. Wir können die Antwort vorwegnehmen. Mit der Bibel sieht es tatsächlich nicht nur besser aus, sondern sehr viel besser aus. Wir könnten jetzt noch unterscheiden zwischen Neuen und Alten Testament, aber wir lassen das einmal und betrachten nur die Bibel als Ganzes und müssen dann feststellen, dass uns ein Berg an Manuskripten überliefert wurde. Bis zu 5000 davon wurden bereits katalogisiert. Ein Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat, ist ein Engländer, der heißt aber Bruce M. Metzger, wahrscheinlich mit deutschen Wurzeln, der sagte einmal, das Zeugnis der Manuskripte des Neuen Testaments ist geradezu für die anderen Werke, die uns überliefert sind, für diese dann beschämend. Weil dort haben wir nur relativ wenige Zeugen für diese Schrift. Zum Beispiel Homers Ilias. Dort haben wir immerhin 650 Manuskripte, davon viele allerdings sehr fragmentarisch. Und von vielen anderen Dokumenten, wie eben beschrieben, ist die Anzahl noch sehr, sehr viel geringer. 5000 Dokumente oder Manuskripte der Bibel wurden katalogisiert, wobei man sich natürlich damit auch mal beschäftigen müsste. Wie genau sind diese erhalten? Das machen wir gleich mal. Und wie groß sind diese einzelnen Dokumente? Also wenn ich eine ganze Bibel zerkrümel, dann habe ich auch 5000 Teile, aber das ist immer noch nur eine Bibel gewesen. Genau. Also da muss man manchmal schon genau hingucken, und das haben Menschen gemacht, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, und auch wir haben da praktisch noch ein Feld vor uns, wo wir uns auch selber mal mit beschäftigen können. Aber dieser Sachvortrag soll euch ja ein wenig informieren über das, was Sache ist, und deswegen habe ich mal ein bisschen was zusammengesucht. Zwischen Homers Ilias und den uns bekannten ältesten Abschriften liegen auch ungefähr 500 oder vielleicht 1000 Jahre. So genau weiß man das dummerweise nicht, wenn man noch nicht einmal weiß, wann sein Werk geschrieben wurde. Aber immerhin auch wieder 1000 Jahre. Wie sieht das nun mit der Bibel aus? Und da habe ich gleich mal dieses eine Dokument, beziehungsweise dieses eine, ja, drei Bilder mitgebracht von Dokumenten, die uns da weiterhelfen. Ja, vielleicht können wir es irgendwie größer machen. Das ist jetzt ein kleines Dokument gewesen. Und wenn man das jetzt, kann man das irgendwie auf 100% machen? Ja, genau.
F5. Nee, das ist bei PDF auch. PowerPoint, das geht hier nicht.
Das ist ja ein PDF-Dokument, das kann man vielleicht, doch, müsste eigentlich gehen. Aber wir kommen weiter. Genau. Wir gehen nochmal nach oben, dass ich die Schrift lesen kann. Und hier haben wir ein Dokument, das nennt sich P46. Das hat ein Sammler gesammelt, der hieß Chester Beatty. Der hat relativ viel gesammelt und hat manchmal dann auch wirklich tolle Sachen eingesammelt. Das kann man anders nicht sagen. 1930 hat er dieses Dokument erworben. Und wo das dann wieder herkam, das weiß keiner so genau. Man nimmt an, aus irgendeiner Ruine einer christlichen Kirche, aber man weiß es absolut nicht. Die Spur verliert sich im Nichts. Dieses Dokument ist jetzt nur ein einziges Blatt in diesem Dokument, in diesem Fall. Und zwar geschrieben, schätzt man, zwischen 175 unserer Zeit und 225 unserer Zeit, also nach Christus logischerweise. Ein Blatt ist gleich dargestellt, das können wir uns gleich mal angucken. Aber ansonsten ist es recht umfangreich. Wir sehen hier die letzten 8 Kapitel des Römerbriefes. Das ist nicht wenig. Und das ist auch nicht irgendwie irgendwas, was nur interessant ist, sondern das ist maßgeblich für die Bibel. Dann den vollständigen Hebräerbrief. Ich würde, wenn ich in die Bibel reingreifen würde und dürfte mir nur 2 Bücher aussuchen, vielleicht tatsächlich diese beiden Bücher aussuchen. Hebräerbrief und den Römerbrief. Beinahe den gesamten 1. und 2. Korintherbrief. Den bekomme ich gleich mit, das finde ich gut. Die vollständigen Briefe an die Epheser, Galater, Philippa und Kolosser, sowie 2 Kapitel des 1. Briefes an die Thessalonicher. Also das ist wirklich ein dicker Packen Dokumente. Und dann aus der Zeit 175 bis 225 unserer Zeit. Genau weiß man das nicht, weil da steht keine Namens- oder keine Jahreszahl drüber, sondern man muss das anhand der Art, die geschrieben wurde, in die Zeit einordnen. Das klappt aber relativ gut, überraschend gut, weil die Schrift sich relativ schnell auch verändert. Heute schreiben wir so, kennt ihr selber, vor 50 Jahren habt ihr anders geschrieben, wenn ihr geschrieben habt, und haben auch die Deutschen anders geschrieben. Und so kann man anhand der Schriftform, der Buchstabenform und so weiter sehr gut erkennen, natürlich nur ungefähr von bis, wann diese Dokumente geschrieben wurden. Also hier haben wir jetzt ein Dokument, genau, können wir mal runter machen, da ein Blatt, so stellvertretend, was uns recht zeitnah an die Zeit bringt, wo das Original geschrieben wurde. Ja, wie viele Kopien liegen denn zwischen 175 unserer Zeit oder 225 unserer Zeit und dem Original? Es sind ja nur 100 Jahre, vielleicht sind es auch 140 Jahre. Wie lange hat man damals Dokumente aufbewahrt? Länger als heute vermutlich, weil man nicht einfach drucken konnte. Man hat diese als wertvoll achtet. Das ist vielleicht die 3., 4. Abschrift oder vielleicht auch die 5. Abschrift von dem Original. Das ist, finde ich persönlich, dicht dran. Wir haben noch ein weiteres Dokument, das müsste jetzt weiter unten auftauchen. Genau, P66, Johannesevangelium, fast das gesamte Johannesevangelium. Wenn wir nur das hätten, hätten wir schon eine ganz gute Bibel zur Hand. Nicht ein Blatt nur, sondern fast das gesamte Johannesevangelium. Man hat wieder das versucht zu datieren und kommt auf das Jahr 200 nach Christus, wo das geschrieben wurde. Können wir uns doch mal kurz angucken. Man sieht auch die griechische Sprache, ich kann sie nicht. Aber so war das damals eben üblich in der Amtssprache. Und dann haben wir noch ein drittes Dokument. Das kommt noch weiter unten. Und zwar so ein kleiner, winziger, das ist jetzt wirklich so ein Fitzel, Ausschnitt aus dem Johannesevangelium. Und das datiert man tatsächlich auf die Zeit zwischen 100 unserer Zeit und 150 unserer Zeit. Können wir uns auch mal kurz angucken. Ah ja, vom Nil auch noch. Das hat man also nicht in Israel irgendwo gefunden, sondern in Palästina, wo man denkt, da wurden die meisten Abschriften hergestellt. Wurden sie auch. Aber um diese Zeit herum, 100 bis 150 nach Christus, war bereits dieses Johannesevangelium, tja, wie auch immer, in Umlauf in Ägypten, sodass man dort dieses Fragment fand. Und man findet das dort besonders gerne in Ägypten, weil das ein besonders trockenes Land ist. Und es gibt da Stellen, die sind noch besonders trocken. Und die liegen auch günstig, weil eigentlich nur Sand sich auf Sand schichtet und dort keine Überflutungen auch nicht durch die Jahrhunderte hindurch stattfanden. Und man möglicherweise dies als Müllabladeplatz benutzt hat und dort landeten manchmal auch solche Dokumente. Dieses Dokument beendete eine lange Diskussion, weil man hat immer gesagt, ja, die Bibel, das Johannesevangelium, das wurde ja nach 160 unserer Zeit geschrieben. Der Johannes also, der hat es garantiert nicht geschrieben. So alt ist der nicht geworden. Und als man dieses Dokument fand, war dann vorbei mit dieser Kritik, weil man musste zugeben, ja, das Johannesevangelium hat in der Zeit zwischen 100 oder 150 unserer Zeit offensichtlich schon existiert. Wir haben also wirklich tolle Zeugnisse darüber, wie die Bibel überliefert wurde. Wir haben dann aber noch weitere Zeugnisse in den dann folgenden Jahrhunderten, und zwar nicht wenige. Wir haben vollständige Bibeln aus dem Jahre, man schätzt 330 bis 360 unserer Zeit. Kennt ihr vielleicht Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus und Codex Alexandrinus, ungefähr aus der Zeit 440 unserer Zeit. Das sind dann praktisch ganze, fast vollständige Bibeln. Und die Geschichte von dem Codex Sinaiticus kennt vielleicht jeder hier. Die Geschichte handelt ja davon, dass Tischendorf, ein deutscher Gelehrter, auf der Suche nach Dokumenten durch den Orient reiste und im Katharinenkloster in Ägypten am Sinai tatsächlich dann auch fündig wurde. Er fand dann eine alte Handschrift und war sich relativ schnell deren Bedeutung klar. Es waren aber nur einzelne Blätter, 46 Blätter. Und er konnte diese dann mitnehmen, das war wohl auch okay, wie man heute weiß, und hat später dann noch einmal nachgesucht, muss man sagen, und hat nochmal, ich glaube, 80 oder 90 Blätter gefunden. Das Ergebnis war eine vollständige, so gut wie vollständige Bibel aus dem Jahre, wie gesagt, man schätzt 330 unserer Zeit. Das war 1844. Die Geschichte der Entdeckung des Codex Sinaiticus war damit aber nicht zu Ende. Sie ging nämlich noch weiter. 1975. Das ist wohl normal in Klöstern, wenn man aufräumt, dass man immer irgendwas findet, was von großer Bedeutung ist. Jedenfalls fand man in irgendeinem Raum Dokumente und darunter waren auch einige fehlende Blätter vom Codex Sinaiticus. Und dann war die Geschichte immer noch nicht zu Ende. Das nächste Mal fand man welche, und zwar 2009. Und dazu musste man auch nicht einmal nach Ägypten reisen, sondern man guckte sich einfach alte Fotos an und stellte fest, dass einige Buchumschläge von Büchern aus diesem Kloster aus Blättern des Codex Sinaiticus gefertigt wurden. Man hatte dieses Pergament wiederverwendet. Das war damals nicht unüblich, dass man, wenn man kein Material hatte, einfach so ein altes Buch genommen hat und hat aus dem schönen, stabilen Material dann wiederum ein Bucheinband hergestellt. Natürlich Frevel, aber so ist es passiert. Und so hat man inzwischen, wie ich sagte, einen Berg von Dokumenten, aber man hat auch gute Dokumente. Und man kann vor allem jetzt auch vergleichen, was passiert zum Beispiel, wenn eine Übersetzung aus dem Jahre hier 200 oder 220 oder 175 unserer Zeit in einer anderen Kopie auftaucht, dazwischen liegen 1000 Jahre, kann ich vergleichen. Wie gut waren die Abschreiber? Und man stellt fest, ja, es gibt Unterschiede. Aber sie sind nicht relevant für den Inhalt. Und wer sucht, wird finden. Also zum einen auch Fehler, zum anderen aber auch den eigentlichen Inhalt. Das ist nicht schwer zu rekonstruieren. Wir können also feststellen, während wir mit unseren Dokumenten, die wir haben, vor Gericht und müssten wir dort unsere Sache durchbringen, und das müssen wir ja im täglichen Leben. Unser Glaube ist ja kein Wunschdenken, sollte es nicht sein. Verteidigen wir unseren Glauben, dann haben wir wirklich eine gute Grundlage. Die Echtheit der Dokumente, obwohl Kopien, ist tatsächlich beweisbar. Und all das, was wir hier jetzt eben gehört und gesehen haben, ist nur ein Ausschnitt von vielerlei Betrachtung. Denn man könnte auch den Inhalt dieser Dokumente jetzt betrachten und feststellen, ich sage jetzt mal so umgangssprachlich, flunkert der Schreiber oder macht das Sinn, was er sagt? Historiker tun das. Die betrachten ein Dokument nicht nur so, ja, ist alt genug, hat er auch wahrscheinlich geschrieben, sondern macht das Sinn? Ist die Aussage in sich schlüssig? Oder sind da zum Beispiel Anachronismen zu finden? Dinge, die es damals gar nicht gab, werden da erwähnt. Dann kann das Ding nicht in der Zeit geschrieben worden sein. Auch das könnte man alles noch tun, und das haben einige Wissenschaftler und Gläubige und Menschen getan, die sich dafür interessieren. Und auch uns steht da möglicherweise noch eine Möglichkeit offen, diese Botschaft weiter zu prüfen. Wir gründen unser Leben, unsere Lebensführung darauf. Wir betrachten Gottes Wort als Autorität. Und sie soll uns ja eine Leuchte sein und ein Weg. Da müssen wir auch wissen, warum wir sie ernst nehmen. Nicht aus Wunschdenken, sondern weil es einfach stimmt. Weil diese Dokumente ihre Echtheit tatsächlich beweisen können. Und das ist, denke ich mal, auch kein Zufall, der, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, vom Himmel gefallen ist, sondern das ist eine Sache, die von Gott gewollt ist. In dem Sinne schon vom Himmel gefallen. Aber Gott hat uns hier nicht in Unsicherheit gelassen, sondern er hat uns die Möglichkeit gegeben, ja, nicht nur zu glauben, sondern auch wirklich zu wissen, dass wir uns mit seinem Wort auf dem rechten Pfad befinden. Vielleicht kann man ja nächstes Mal wieder eine Predigt, aber dieses Thema auch fortführen. Wir haben überlegt bei der Befragung, ob man nicht einfach auch mal die Bibelbücher durchgeht. Was sind denn das im Einzelnen für Bibelbücher? Was haben sie zum Inhalt? Welchen Wert haben sie für uns heute? Wenn wir das tun, müssen wir zuvor natürlich über die Bibel sprechen. Das haben wir gemacht und ja, ich hoffe, euch hat das in irgendeiner Weise gefallen und auch ein bisschen weitergebracht. Danke.